Es war uns letztes Mal sehr wichtig, dass Paulus mit einer ungeheuren Schärfe spricht. Es gibt ja immer wieder Christen, die behaupten, dass ein gläubiger Christ nur säuseln dürfte und nur liebliche Worte reden. Das ist nicht so. Es gibt ein ganz großes Übel. Was ist das größte Übel? Wenn man das Rettungsseil zum Müll schmeißt und wenn man es braucht, ist es nicht da. Und das, was uns zur Rettung dient, das Evangelium, wenn das Evangelium so zerstört und verfälscht wird, dass es nicht mehr Menschen rettet, dann ist das das Übelste, was man tun kann. Und da gibt es überhaupt keine liebliche Entschuldigung mehr dafür, sondern da gibt es beim Paulus nur noch Schärfe und Härte. Und das hat uns letztes Mal bewegt, wie wir hier auch das in unserer Zeit recht verstehen, dass das Evangelium nicht verändert werden kann. Es gibt nur ein Evangelium, sagt Paulus. Es gibt kein anderes Evangelium, außer die, die verwirren wollen. Und dieses eine Evangelium muss verkündigt werden. Er sagt, wenn jemand das Evangelium verändern will, es gibt keinen Pluralismus, sagten wir letztes Mal. Also eine Vielfalt von Meinungen, die sich gegenseitig ergänzen, das gibt es nicht. Bei politischen Meinungen gibt es das. Im Verständnis unserer Wirtschaftsordnung gibt es pluralistische Ideen, aber nicht im Verständnis des Evangeliums. Hier steht Paulus in seiner Schärfe da. Jetzt Vers 11. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, auch nicht von einem Theologen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, das ist der Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Silizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht der christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zu zerstören suchte, und priesen Gott über mir. Wir leben in einer schlimmen, gottlosen Welt, in einer Welt, in der viel Böses passiert. Und trotzdem ist die Gefahr, die der christlichen Gemeinde droht, geht nie von der gottlosen, bösen Welt aus. Es ist immer ein Missverständnis, als ob die Welt für uns, für die Christen, eine Bedrohung wäre. Jesus hat uns oft darauf hingewiesen und sagt, die größte Gefahr kommt mitten aus der Gemeinde heraus. Paulus hat nicht anders gesprochen in der berühmten Abschiedsrede zu den Ältesten von Ephesus, die er in Milet gehalten hat, die er am Sonntag zitiert habe, hat er dann gesagt, aus eurer Mitte werden gräuliche Wölfe aufstehen. Und durch 2000 Jahre Kirchengeschichte wurde das immer bestätigt, dass alle Zerstörung der Gemeinde von innen kam. Die Verfolgung von außen hat die Gemeinde Jesu nie zerstören können. Die Verfolgung des Dritten Reiches oder im Kommunismus oder im Islam und so, das ist immer nicht schlimm gewesen, sondern hat eigentlich den Glauben nur gefestigt. Aber was so schlimm ist, dass mitten aus der Gemeinde alle Formen der Verdrehung kommen, weil der Teufel sich verstellt in einen Engel des Lichts. Und darum benutzt er den Glauben, die Hingabe, um von innen heraus das aufzuweichen und zu verfälschen. Das beobachten wir schon in der frühen Christenheit, und ich habe letztes Mal gesagt, es gibt überhaupt keinen Brief im Neuen Testament, der nicht in dieser Auseinandersetzung geschrieben wurde. Also wirklich verwirrend. Kaum kommt ein Mensch zum Glauben an Jesus, da wird er schon in eine falsche Richtung hineingezogen. Jetzt muss man sagen, ja, wie kann ich dann überhaupt wissen, dass ich richtig bin? Ich bin dann nur richtig, wenn ich auf dem Grund der Apostel und Propheten bleibe. Es ist ein ganz wunderbares Wissen und ein Fundament für uns, dass wir sagen können, Gott wird sein Wort nicht ändern. Gott wirft das nicht um. Was er gesprochen hat, das fällt nicht hin. Ich muss immer wieder gucken, dass mein Glaube mit den großen Verheißungen Gottes übereinstimmt, mit dem Bericht der Apostellehre und mit dem Wort der Apostel in den Briefen, mit der Lehre der Apostel. Das ist heute an einer Stelle mir ganz wichtig, etwa in der Gestaltung unseres Lebens. Wenn man heute ein bisschen im Fernsehen ab und zu reinhört und so Diskussionen verfolgt, da wird ja immer wieder gesprochen, auch etwa die Debatten über den Trevermann und so weiter, ob da nicht heute eben nicht die Zeit ganz anders sei. Die Zeit verändert nicht den Glauben. Die Lebensgestaltung, die Auslegung der Gebote Gottes ist unabhängig von der Zeit. Das bestimmt auch nicht ein Herr Trevermann, wie das heute zu verstehen ist. Und ich muss zurückfragen, was ist von der Bibel her richtig? Und wir müssen immer wieder gucken, was ist in unserer Zeit das klare Reden Gottes? Jesus hat ja gewarnt, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Man beobachtet es ja in den christlichen Gemeinden, dass die einfachsten Tatbestände nicht mehr klar sind, was heißt Wahrheit, was heißt Ordnung, was sind die Gottesgebote. Wir müssen gucken, dass wir die Wege wieder gehen auf den Grund der Apostel und Propheten. Paulus hat auch viel darüber gesprochen, im Korintherbrief etwa, hat sehr deutlich immer wieder die Maßstäbe herausgestellt. Hier spricht er gegen eine Verdrehung des Evangeliums. Um was ging es den Galatern? Nochmal Erinnerung für die, die nicht da waren, dass damals die Galater meinten, Gott besonders treu zu sein, wenn sie das jüdische Zeremoniengesetz wieder aufleben lassen. Ging also um den Brauch der Beschneidung, wo man doch wirklich sagen könnte, mach doch nichts, schaden kann es nichts. Warum nicht? Es gibt ja heute viele, die aus medizinischen Gründen das empfehlen. Oder dann kann man sagen können, das mit den Händewaschen vor dem Essen ist ja auch nicht schlecht. Und so, hinter den Reinheitsvorschriften stehen ja auch viel vernünftige Dinge. Warum der Paulus so vehement reingreift und sagt, ihr dürft das Evangelium nicht verfälschen. Es gibt nur eins und das eine, das habe ich euch verkündigt. Und wehe, wenn einer kommt, der sei verflucht. Dann spricht er dieses Anathema aus. Der ist weg. Das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, weil dann die Leidenschaft kommt von anderen, die sagen, ja, man darf doch nicht, man muss geduldig sein. Ich weiß nicht, wir müssen an dieser Stelle immer wieder bei der Lehre deutlich fragen, ob es übereinstimmt. Interessant ist ja, dass der Paulus nie gestritten hat über Praktiken und Formen, wie man Kinder tauft oder Erwachsene tauft. Ist doch interessant. Er hat auch nie gestritten, wie man etwa Ämter einsetzt oder über solche Fragen. Er hat ja einige Regelungen gemacht und hat gesagt, auch im Blick auf die Ehe und so weiter, hat er genau immer unterschieden, hat gesagt, das ist mein Gebot oder das ist das Herrn Gebot. Er hat manches offen gelassen, manches hat er eindeutig geregelt, aber an der Sache des Evangeliums hat er kompromisslos geredet. Und deshalb müssen wir immer unterscheiden, was ist das Evangelium? Das ist die Verkündigung von Jesus Christus, was Jesus für mein Leben bedeutet. Und da sagt er, allein Jesus, und das ist jetzt das Wichtige, allein er ist der, der mein Leben befreit. Wir haben letztes Mal das Bild gehabt für das Evangelium, das ist die Siegesbotschaft, die nach dem Sieg von Marathon über die Perser in die griechische Stadt getragen wird, nach Athen. Die Perser sind besiegt. Das ist die Nachricht. Und hier war es die große Nachricht, dass Jesus unser Leben total verändert, er allein. Und nicht das jüdische Zeremoniengesetz, das ich tue. Sondern der springende Punkt im Glauben ist, dass Menschen Jesus annehmen müssen. Ich kann mich so arg freuen, wenn ich das bei Ihnen erlebe, wie Sie das in Ihrem Zeugnis fertig kriegen, dass Sie einem Menschen in ganzer Schlichtheit sagen nicht, du musst jetzt in die Kirche und du musst jetzt beten und du musst jetzt Bibel lesen und du musst jetzt und du musst jetzt, du musst dich bemühen, dass du ein anderer Mensch wirst, und dass sie ihm sagen, du müsstest einmal Jesus kennenlernen. Und wenn du den kennst, dann ist dein Leben neu. Das ist der springende Punkt. Nicht ihm tausend andere Sachen sagen. Das kommt dann von alleine. Das sind dann Ordnungen, wenn man das neue Leben irgendwie fassen will und formen will. Und Paulus erklärt das noch einmal, wie das bei ihm war, und er sagt, liebe Brüder, dieses Evangelium, das ist die Nachricht von Jesus. Jesus, der Gottessohn, der für die Sünden der Welt gestorben ist, der allein uns frei macht vom Zwang, sündigen zu müssen, der das Böse in unserem Leben besiegt. Dieses Evangelium, diese Nachricht, die habe ich nicht gelernt. Und das ist der erste Satz. Man kann das Evangelium nicht studieren. Man kann das nicht in einem Buch ochsen und sich einbläuen. Man kann das nicht durch Gedankenvorgänge verstehen. Denn unser menschlicher Krips kann das nicht fassen. Da ist bei uns eine Sperre da, weil wir das göttliche Denken nicht verstehen. Und jetzt wissen Sie wieder, wie oft Sie auch drüber nachgegrübelt haben. Paulus sagt das ganz offen, man kann das nicht lernen, man kann das nicht studieren. Es ist nicht von menschlicher Art. Es gibt sicher in der menschlichen Wissenschaft viele schwierige Lehrinhalte. Zum Beispiel moderne Physik oder organische Chemie oder so. Das sind ganz schwierige Vorgänge. Man kann in philosophischen Gedanken sagen, das ist schwierig, aber man kann es lernen, wenn man den nötigen menschlichen Verstand hat. Aber Paulus sagt, kein einziger Mensch, weder jetzt noch früher noch später, kann mit seinem Krips das Evangelium begreifen. Und das ist mal wichtig. Für uns ist das ja immer notvoll an den Universitäten, dass genau diese Sache zu wenig betont wird. Ich kann das Studieren eigentlich erst mache, wenn ich die erste Voraussetzung einmal gehe und sage, Gott muss ein Wunder tun und muss mir das offenbaren. Und dann kann ich auch über Gott nachdenken. Aber es ist ganz wichtig, von menschlichem Denken her komme ich nicht an das Geheimnis des Evangeliums her. Deshalb muss die Theologie oft einen Vorschlaghammer nehmen oder eine Säge oder sonst unter eine Dampfwalze lege und es irgendwie aufbrechen und dann kommt nichts mehr raus und ist alles kaputt. Sprengstoff hinlegen und dann meinen, sie können das Geheimnis damit rauskriegen. Das Geheimnis kann ich nicht mit menschlichem Verstand und mit menschlicher Art lernen. Auch Paulus hat so nicht gelernt. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern, und jetzt nimmt er ein Wort, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann muss Gott ein Wunder tun und einen Riegel wegschieben. Offenbarung heißt ja, dass Gott einen Vorhang wegzieht. Und auf einmal, ach so, jetzt verstehe ich. So ist es bei Ihnen auch gewesen. Ja, was kann der Mensch eigentlich dazu tun? Er kann bloß sagen, Herr, nimm mir meine Blockierung weg. Ich kann nicht sagen, Herr, lass mich glauben, Gott lässt sie glauben. Ich kann nur sagen, Herr, nimm meine Finsternis weg. Das Finstere ist bei mir. Meine Augen sind blind. Das Evangelium ist gar nicht unverständlich. Das Evangelium ist auch nicht schwierig. Ist kinderleicht. Kann jeder geistig Behinderte fassen. Aber wir sind blockiert, wir verstehen es nicht, weil unsere menschliche Art so in das Wesen dieser Welt hinein verkrallt ist. Jetzt haben wir mehr Barmherzigkeit mit zweifelnden Menschen. Jetzt verstehen wir besser Ungläubige in unserer Umgebung und wissen, warum das jedes Mal von Gott her einen besonderen Schritt braucht, eine Offenbarung, eine Enthüllung. Beispiele im Neuen Testament, etwa am schönsten, als Paulus nach Europa kam. Da hat er ja ein paar jüdische Frauen getroffen am Wasser, die dort Gottesdienst hielten. Darunter war die Boutique-Besitzerin, die uns Konrad Eisler am Adventsabend so lieb machte, die Lydia. Und da heißt plötzlich, der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte, was da geredet wurde. Also, wenn überhaupt je in den letzten 2000 Jahren das passiert ist, dass Menschen das Wort Gottes begriffen haben, war das jedes Mal von Gott ein ganz besonderes Handeln. Jetzt kommen wir immer mit x Fragen und sagen, warum macht das hier und dort nicht und ich habe doch gebeten. Wir enthüllen nicht alle Geheimnisse, nur festhalten wollen wir. Nur Gott kann die Blockierung wegnehmen Dass ich nicht glaube, ist immer meine Schuld. Denn es ist mein taubes Hören, mein taubes Ohr, das es nicht aufnehmen will, mein blindes Auge, das es nicht erfassen will. Obwohl mich doch wirklich Gott schon oft gerufen hat, obwohl er mir schon oft in den Weg getreten ist. Darum ist es Schuld von mir. Und trotzdem muss Gott es wundervoll bringen. Eine Offenbarung Jesu ist notwendig. Und dann, was ist das Evangelium in seinem Inhalt? Wenn Sie sagen, ich bin neulich aus einer Predigt leer rausgegangen und das hat mich nicht angesprochen. Das kann ja sein, dass der andere sagt, war toll. Der hat die Zeit analysiert und der hat alles gemacht. Was erwarten Sie denn im Evangelium? Dass Jesus geoffenbart wird. Was erwarten Sie denn von einer Beerdigungsansprache oder von einer Trauer, von einer Hochzeitsansprache oder was erwarten Sie von einem Sonntagsgottesdienst, was erwarten Sie von einer Bibelstunde, dass mir Jesus groß wird? Denn das ist Evangelium. Das hat noch ein paar Folgen und ein paar Auswirkungen für mein Leben, aber es muss doch irgendwie auf Christus hinweisen. Das Evangelium heißt Jesus. Der Gottessohn, der in seiner Liebe uns beschenkt und jetzt vor allem unser Leben neu macht. Er verändert es, indem er uns aus den dunklen Beziehungen der Sünde rausholt und verändert. Durch eine Offenbarung Jesu Christi. Wenn ich heute immer wieder, morgen Abend haben wir unseren Jugendbibelkreis, wenn man da mit unseren jungen Leuten spricht, in ihrem Religionsunterricht geht es immer bloß um die Frage, wer ist Jesus? Ist das nicht bloß der Mann von Nazareth, ein ganz gewöhnlicher Mensch? Ja, das ist ja die Urfrage. Und ohne Offenbarung kann es gar keiner verstehen. Aber die Bibel sagt, er ist der Gottessohn. Natürlich. Und das erwarten wir, dass das überall laut wird, dass die Stimme des Evangeliums verkündigt wird. Die gibt uns Mut und Hoffnung und Zuversicht und Freude. Vers 13 und 14 erzählt Paulus, wie er früher im Judentum ein Verfolger der Christen war und sie zerstören wollte. Er erzählt, wie er in der Religion lebte. Was ist Religion? Religion ist ja immer etwas, was Menschen tun. Sie beschäftigen sich mit Gott. Es gibt auch viel christliche Religion, dass Leute sich mit Gott beschäftigen, ihre Gedanken über Gott haben, versuchen, ihren Lebensstil auf Gott einzurichten. Man kann religiös sein, man kann sich mit frommen Themen beschäftigen. Paulus sagt, das war aber nicht mein Christentum. Er war eifriger als viele Christen im Befolgen des Gesetzes. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass er alle Reinheitsvorschriften einhält, dass er untadelig lebt. Also ich war kein Christ. Nicht das Tun macht mich zum Christen. Als es aber Gott wieder gefiel, da kommt jetzt im Vers 15, ich kann die kleinen Ziffern nicht lesen, wenn ich die Brille nicht dabei habe. 15, dass Gott seinen Sohn offenbarte in mir. Das ist das Wunder. Und diese Schwelle muss überschritten werden. Ich habe auch den Eindruck, dass es in unserer Zeit daran bei vielen unserer Mitchristen immer wieder fehlt. Und wir sollten wieder darauf dringen, dass wir diesen Dienst tun dürfen bei so vielen, dass wir erzählen und sagen, du müsstest Jesus kennenlernen. Es gibt so viele Vorträge und Problemanalysen und Bildungsarbeit und alles Mögliche. Und die Menschen heute, die kennen Jesus nicht. Und wenn die Jesus erkennen würden, dann würden die auch plötzlich verstehen, was das Wort Gottes ihnen sagt. Und sie würden auch manche Probleme lösen können. Und es würde ihnen ein heller Lichtschein in ihr Leben fallen. Man muss es an der richtigen Stelle anfangen. Und deshalb ist uns immer wieder so wichtig, im evangelistischen Dienst die Leute auf den Punkt anzusprechen. Und tun sie es auch in ihren Gesprächen. Sagen, wenn sie Gott bitten, er möge ihnen die Augen erleuchten, die Augen hell machen, den Blick öffnen, wird er es erhören. Bin ich überzeugt, wenn das einer bittet, sieht er und versteht und kann glauben. Er hat Christus in mir geoffenbart. Es wird heute viel zu viel bemüht, dass wir in der Bibel die schwierigen Stellen, die dunklen Stellen, welche denn? Da gibt es sicher ein paar Dinge, die ich auch nicht verstehe. Ich sage immer das Beispiel, wie die Jünger sagen zu Jesus in der Gefangennahme, Herr, da sind zwei Schwerter und Jesus sagt, das ist genug. Ich weiß nicht, was die Stelle soll. Warum zwei Schwerter und warum ist das genug? Also es gibt manche Stellen der Bibel, verstehe ich auch nicht, lasse ich halt stehen. Aber wichtig ist mir, dass ich die Mitte verstehe. Und die Mitte ist, dass Christus der Gottessohn ist, der Heiland der Welt, der mich herausreißt und rettet. Und das ist die Botschaft für alle Zeiten, die unser Leben wendet und verändert. Was war denn die Lehre der Galater? Die Galater haben gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, den Menschen zum Glauben zu helfen. Und jetzt muss ich mal so sagen, dass das durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder eine Not war, dass die Leute gesagt haben, also wenn man da bloß in der Verkündigung immer wieder Christus herausstellt, das ist nicht genug. Sie sagen dann immer wieder, das ist zwar für den Anfang ganz richtig, denn das haben wir jetzt oft gehört und das ist richtig, ich brauche Vergebung meiner Sünden und das ist auch gut für meine Bekehrung gewesen und ich habe das auch gerne in Anspruch genommen. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Schritt. Und dann kommen sie immer und sagen, jetzt muss man auch die Leute unterweisen, wie man richtig lebt. Und jetzt müssen wir Ordnungen erlassen und jetzt müssen wir Lehren erlassen, jetzt müssen wir das kontrollieren. Wenn man das in der Geschichte der Kirche ansieht, ist durch diese Art immer wieder in den ganzen Jahrhunderten eine furchtbare Menschenherrschaft ausgeübt worden. Die ganze Not der katholischen Unterdrückung, der Fasterei, der Möncherei ist immer wieder aus diesen Menschenordnungen gekommen. Und es war ein Durchbruch in der Reformationszeit, als ein Luther wieder sagte, allein Jesus macht uns gerecht. Und wer Jesus ergreift, der ist im Himmel und hat die Türen offen. Und dieses Evangelium, das ist solch eine Kraft, so eine dynamische Kraft in unserem Leben, dass sie auch unseren Lebensstil revolutioniert. Das behauptet ja auch Paulus. Lasst dieses doch wirken, das ist seine Botschaft im Galaterbrief. Nur Christus allein kann die Kraft zum neuen Tun sein. Und nicht wieder neue Vorschriften, neue Zwänge, neue Gesetze und neue Verordnungen. Christus in mir, Christus, der lebt, der ist der Motor. Und wir müssen das immer wieder neu in die Mitte stellen. Wir brauchen auch immer wieder neu die Erweckung zum Glauben. Das heißt doch diese Belebung, dass wir immer wieder auf Christus blicken und jetzt ihm allein vertrauen. Paulus legt jetzt großen Wert drauf in den restlichen Versen und sagt, ich habe mir dieses Evangelium nicht von den anderen Aposteln geben lassen, sondern das, was ich hier verkündige, ist an einer wesentlichen Stelle anders. Das wissen Sie, weil die ersten Jünger alle noch in der jüdischen Tradition lebten. Sie sind hinaufgegangen zum Tempel und der Paulus sagt, der Herr hat mir ganz bewusst gesagt, dass allein sein Kreuzestod für uns unser Leben reinigt und neu macht. Und dieser Mittelpunkt, den will er allein behalten. Diese Kraft. Ich würde euch jetzt gern mit Ihnen mal durch die Geschichte der Christen durchgehen und Ihnen das zeigen, wie es immer wieder dort allein war, wo Menschen in einer Ausschließlichkeit Jesus entdeckt haben, wo ihr Herz so bewegt war. Ich habe es am Sonntag erzählt vom Bodelschwingen. Oder wenn wir es bei den ersten Pionieren der Mission ansehen. Die waren so bewegt von dem Opfer Jesu, dass sie ihr Leben als Märtyrer dahingaben. Oder ihr Leben verschlissen haben im Dienst der Nächstenliebe. Nicht, weil eine Verordnung und ein Gesetz war und nicht, weil sie mussten, sondern weil sie es aus Dankbarkeit tun wollten für das, was Christus ihnen geschenkt hat. Und umgekehrt ist es immer so, dass die meisten Christengemeinden starr und stumpf werden in einer menschlichen Gesetzlichkeit. Das ist ganz arg schlimm, da wird so dreckig, jetzt muss man das, und jetzt muss man in die Kirche gehen, und jetzt muss man lieb sein, jetzt darf man das nicht mehr. Und ich habe so viele Diskussionen im Bibelkreis erlebt, wo die Christen ganz lüstern gesagt haben, ja, wenn man sich auf dem Sterbebett noch bekehren kann, dann wollte ich am liebsten auch noch in der Sünde der Welt mitmachen. Das ist eine Sehnsucht, die haben sie eigentlich schön, aber ich darf es ja nicht, leider nicht. Wie wenn da irgendetwas Schönes dabei wäre. Und da geht keine Kraft mehr aus, weil man die Kraft Jesu nicht entdeckt. Kannst du mir ein Beispiel sagen, wenn ich im Wasser schwimme, ist es eigentlich relativ egal, ob ich Brust schwimme oder ob ich Rücken schwimme. Das ist relativ egal. Ich bin im Wasser, ich kann den Stil nehmen und den. wenn ich aus dem Wasser raussteige und auf dem Land laufe, da bin ich auf einem anderen Grund. Und der entscheidende Unterschied ist doch, ich komme aus den Kämpfen mit der Sünde gar nicht frei. Wenn ich mich noch so sehr bemühe, Sie können es in Ihrem Leben nochmal durchprobieren, sagen, ich möchte in meinem Leben gegen Versuchungen ankämpfen, ich will den Teufel besiegen. Sie kommen nicht ein Stückchen weiter mit Ihrer Willenskraft, sondern Sie können nur dankbar annehmen, das, was Jesus für Sie getan hat, sagen, ich bin frei, ich bin gereinigt, weil er für mich starb. Und Sie werden auf einmal erleben, dass die Sünde und das Böse keine Macht mehr über Sie haben, wo Sie unter den Gaben und der Befreiung Jesu leben. Das sagt Paulus, das habe ich gelernt. Nicht gelernt, ich habe es offenbart bekommen. Das hat mir Christus gezeigt. Und er hat nur eine Leidenschaft gehabt, den Gemeinden Christus vor die Augen zu malen, und zwar als Gekreuzigten. Das ist der Mittelpunkt. Dieses Evangelium bewegt, dieses Evangelium macht frei. Ich weiß nicht, ob Sie die liebe Schwester kennen, da gibt es auch so Büchle von einer, in Köln ist die, glaube ich, die da so wirklich unter Rauschgiftsüchtigen und Homosexuellen und so weiter da missioniert, so Diakonisse und so. Nichts weiter als die schlichteste Jesusverkündung, da kommt tollste Bekehrung zustande. Super. Und das müssen wir wieder lernen, wir sind immer wieder viel zu kompliziert, weil Jesus das dort tut, wo wir es einem Menschen verkündigen. Und ganz gleich, wo einer gefangen ist, wo einer in der Sünde lebt, und jetzt auch für uns, dort, wo Jesus in der Mitte steht, geschieht es. Wir erleben es doch in der Gemeinde, und ich danke allen Jugendmitarbeitern, die das so schön machen, wenn wir das erleben, dass junge Leute aus den gottlosesten Familien plötzlich Jesus entdecken, ganz schlicht, und Jesus entdecken und die Freude und die Freiheit haben über dem, was er an ihnen tut. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, das, was dann dem Paulus so wichtig war, nicht wieder andere Dinge reinzubringen, sondern bleib du bei Jesus. Wo er der Herr deines Lebens ist, wirst du richtige Wege gehen. Er wird dich leiten, was du tun sollst. Und deshalb sagt er, ich habe auch nicht jetzt die anderen Apostel um ihre Genehmigung gefragt. Es war ja immer wieder die Frage, wie ist denn das? Sondern er sagte, das hat der Herr mir als Apostel aufgetragen. Und ich lasse mir das von euch in Galatien nicht mehr durcheinander bringen. Offenbar gab es in der frühen Christenheit immer wieder Stimmen, die sagten, ja, aber der Petrus ist doch ein bisschen dafür, man soll doch noch die jüdische Reinheitsvorschriften halten. Es war ja nachher in Jerusalem auch beim Paulus ein großer Streit, etwa um die Frage der Beschneidung. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, das Thema zu erörtern, aber an der Stelle wird es eigentlich deutlich, dass der Paulus sagt, ich habe ihnen widerstanden bis aufs Blut und habe gesagt, das darf nicht mehr auferlegt werden. Wer Jesus hat, hat das Leben und er braucht nichts mehr dazu. Und es darf keine Nebenordnung geben. Und ich würde heute auch dazu setzen, setz nicht irgendwelche anderen Formen und Praktiken noch dazu und das auch noch, und das musst du eben auch noch machen und nach dem Ritus noch, sondern es genügt, dass einer Jesus als seinen Heiland erkennt, dann hat er die Kraft des Evangeliums erfahren. Paulus hat sich stark dagegen gewehrt, dass irgendetwas anderes noch eingeschoben wird, daneben hingestellt wird. Interessant ist ja auch, dass es etwa nach dieser Stelle keinen Anspruch des Petrus gab, in der Urchristengemeinde päpstlich zu bestimmen. Das ist ganz wichtig. Dass es der Bischof von Rom in der Nachfolge des Petrus ein besonderes Recht hätte, in Lehrfragen für die Kirche zu sprechen, das gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert. Gab es in der Urchristenheit überhaupt nie. Der Petrus hat hier auch hier, der Kephas, er sagt, ich habe ihn gesprochen, aber er hat nie gesagt, der Kephas hat es bestätigen müssen als Papst. Ne? Er hat gesagt, das ist der Siegler, das ist der Grund, warum wir hier an dieser Stelle, wir wollen nicht giftig sein und auch nicht polemisieren, aber wo wir einfach sagen können, wir können einen Anspruch eines Bischofs von Rom nie akzeptieren, als ob er in Lehrfragen für die Weltchristenheit sprechen durfte. Sondern wir gucken nach dem biblischen Wort und da ist der Paulus für uns Apostel. Und nach dem sehen wir hier auch der Jakobus, der ja sehr auch mit dem Lebenswandel das betont hat, Jakobus, nein, ich habe sie gesehen, aber niemand hat mir hier eine Auflage gemacht, sondern alle haben das anerkannt, dass ich das Evangelium von Jesus habe für die Heiden. Die Heiden müssen nicht erst jüdisch werden. Das heißt, die Weltvölker, die nichtjüdischen Völker, wir gehören dazu. Wir müssen nicht erst Juden werden. Sondern ganz bewusst haben die damals auch den Bruch vollzogen und sind dann vom Sabbat zum Auferstehungstag, dem Sonntag gegangen. Das verstehen unsere adventistischen Freunde nicht, dass es ein Zeichen war, damit wir nicht unter das jüdische Gesetz uns stellen, sondern bewusst sagen, Christus ist der Herr unseres Lebens. Alles sonst in der Bibel unverkürzt gelassen als das Reinheitsgebot und das Zeremoniengesetz weggetan und gesagt, das ist in Christus erfüllt. In ihm habe ich Gerechtigkeit, in ihm habe ich Frieden und in ihm bin ich frei. Es ist wichtig, dass wir diesen neuen Blick für Jesus haben und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute Abend gekommen sind. Das schließt auch das nochmal zusammen, was wir letztes Mal gehört haben. Es gibt nur eine Verkündigung des Evangeliums. Es geht uns darum, dass das nicht bloß jetzt eine Auslegungssache von uns ist, sondern das kann man bei Paulus nicht anders verstehen. Das war Paulus wichtig. Es gibt ja den Theologen, die sagen, der Paulus hätte das Evangelium verfälscht und hätte das verändert, das, was Jesus gelehrt hätte. Übrigens, was da heute also im Fernsehen erzählt wird, das ist ja so ein wahnsinniger Quatsch. Man fragt sich ja, was da noch verkündigt werden darf. Also theologisch, wissenschaftlich ist das ein Unsinn, dass irgendwelche Dinge von den Qumran-Rollen nicht zugänglich sind. Carsten-Peter Thiede hat neulich am Fernsehen gesagt, der im Evangeliumsrundfunk ist. Er hat all die Urkunde gesehen, es wird überhaupt nichts unter Verschluss gehalten, sondern die Wissenschaftler lassen sich sehr viel Zeit, diese kritischen Ausgaben da rauszutun. Es ist überhaupt nichts von der Verschlusssache Jesus und was da so ist, überhaupt nichts verhüllt. Sondern es ist ja hochinteressant, dass das, was Paulus predigt, mit dem, was die Evangelien sagen, genau übereinstimmt. Dass Jesus der Heiland der Welt ist, der für die Sünden der Menschen stirbt. Und dass er der alleinige Erlöser ist. Und das stimmt wieder mit dem prophetischen Wort überein. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Und das ist die Mitte des Evangeliums. Wir können dann die Lebensfragen und die Ordnungsfragen anders regeln. Und wir werden da beim Galaterbrief noch manches Gute und Positive erleben. Er spricht ja nachher auch davon, wie wir das Gesetz Christi erfüllen können. Und wie der Geist Gottes uns treibt zum Tun. Paulus bringt das dann, dass der Heilige Geist, der in einem Christenmenschen in dem Augenblick kommt, wo er sich für Christus öffnet, der ist die ganze Triebkraft, die uns zur Liebe, zur Freude und zum Frieden treibt. Nicht meine Willenskraft, sondern der Geist Gottes, der in mir Raum gewinnt. Es ist ein wichtiger Brief, der aber auch als Lehre für uns sehr bedeutsam ist und auch uns immer wieder ein wenig hilft, geduldig zu sein, wenn wir in unserer Nähe merken, dass so viele, viele Gruppen und Kreise sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dorthin gehen und das Buch kaufen und den Evangelisten hören und diese Segnung noch kriegen und diese Weihe noch haben, dass man sagt, ich habe alles in dir, Herr Jesus Christ. Und das ist die Fülle des Evangeliums. Und weiter kann man auch in den Gnadengaben nicht kommen, als dass man als verlorener, sündiger Mensch von Jesus angenommen ist. Und wenn er in meinem Leben wohnt, eine größere Gnade gibt es gar nicht mehr, als dass Gottes Geist in mir wohnt. Und das habe ich, wo ich zu Christus komme. Und da darf ich das alles erleben und da bin ich auf dem Gipfel. Und da gibt es keine weiteren Segnungen mehr und höhere Segnungen. Das war mir einfach wichtig, an dieser Stelle einmal klar zu machen. Ich habe zu aktuellen Dingen nicht gesprochen, sondern zur Grundlage mal gesprochen und wollte das an der Stelle deutlich machen.